Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Raumzeit, dem Podcast von der ESA und dem DLR. Mein Name ist Tim Pritlaff und heute geht es ein weiteres Mal zu einem Exkurs in das Sonnensystem. Das Thema hatten wir schon hier vor ein paar Ausgaben. Die fünfte Ausgabe hat sich intensiv dem Thema der Planetenforschung gewidmet. Dort habe ich mit Ulrich Küller gesprochen in Berlin vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, dem Institut für Planetenforschung, und genau dort befinde ich mich heute wieder, um ein zweites, verwandtes Thema aufzugreifen. Und dazu begrüße ich als Gesprächspartner Alan Harris. Hallo, Alan.
Guten Tag.
Genau genommen Professor Dr. Alan Harris, Professor erst seit kurzem, habe ich gehört.
Seit Juni 2010.
Seit Juni. Und ist da auch ein konkreter Lehrauftrag mit verbunden?
Das ist eigentlich ein Honorarprofessor, seine Ehre, und stammt von der Queen's University of Belfast in Nordirland.
Man kann es vielleicht am Tonfall schon hören. Du bist nicht aus Deutschland, sondern wo kommst du her?
Ich bin Engländer, ja. Ursprünglich aus Birmingham in Mittelengland, und habe dann an der Universität Leeds studiert, habe dort eine Doktorarbeit geschrieben in Infrarotastronomie. Und Astronomie war immer mein Hobby als Kind, meine Leidenschaft damals. Und das hat mich dann zur Uni geführt, und dort habe ich Physik studiert. Es ist mir gesagt worden, Physik ist ein Fach, das ganz offen ist, das kann zu verschiedenen Berufen führen, aber auch Astronomie. Und ich bin dann weiter danach nach Deutschland gegangen, nach Heidelberg. Und dort am Max-Planck-Institut für Astronomie habe ich ein Postdoc gemacht für 3 Jahre, wieder Infrarotastronomie. Und dann danach habe ich dann eine Planstelle in einem englischen Forschungsinstitut bekommen, das Rutherford Appleton Laboratory. Und im Rahmen eines Projekts, einer Mission für Röntgenastronomie, das hieß ROSAT, war der Hauptspieler in dieser Mission war Deutschland, aber England und die USA hatten auch wichtige Rollen. Und ich bin als britischer Vertreter sozusagen nach Garching bei München gegangen, zum Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, und habe 3 Jahre dort im Rahmen des ROSAT-Projekts verbracht. Und während dieser Zeit habe ich viel Kontakt mit dem DLR, damals DFVLR, gehabt, weil das damalige DFVLR war für den Betrieb von ROSAT zuständig. Und ich hatte da viele Kontakte. Und es war durch diese damalige Zeit, durch diese Kontakte, dass ich dann sozusagen rüber zum DLR gekommen bin, und bin ja fast seit 20 Jahren immer noch hier. Habe, okay, mein Fachgebiet jetzt etwas geändert, aber für mich ist das immer noch, die Astronomie ist immer noch eine leidenschaftliche Sache, und ich bin sehr froh, dass ich in diesem Gebiet noch arbeiten kann.
Das Fachgebiet sind Asteroiden und Kometen, und das soll auch bei uns im Mittelpunkt stehen. Aber vielleicht nochmal kurz Infrarotastronomie, Röntgenastronomie. Also wie kommt man denn überhaupt darauf, sich so früh damit zu beschäftigen? Ich weiß nicht, wie alt warst du da, als du irgendwie so den Gedanken an Astronomie nicht mehr losgeworden bist?
Ja, also ich habe Interesse an Astronomie gehabt, schon seit ich ein Kleinkind war. Ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, als ich kein Interesse an Astronomie hatte. Ja. Und ich hatte viele Fragen, habe sehr viele Bücher gelesen, und es war ganz natürlich für mich, dann später an der Uni irgendwas in der Richtung zu studieren. Und es war damals, als in den 70er Jahren, dass die Infrarotastronomie sehr neu war, war sehr spannend. Und da hat man insbesondere Detektoren entwickeln können, die dann bereit waren für Weltraummissionen, für Weltraumteleskopen zum Beispiel. Und es war diese ganz spannende Entwicklungsphase, die Geburt sozusagen von der Infrared Astronomie, in der ich mich damals gefunden habe. Und mit Infrarot-Teleskopen kann man sehr viel im Universum studieren. Also alle Objekte strahlen im Infrarot-Bereich aus irgendwie. Und das gilt auch nicht nur für Sterne, nicht nur für Galaxien, nicht nur für Bereiche, wo Sterne geboren werden, sondern auch für Asteroiden, auch für Kometen, Planeten, alles, auch in unserem Sonnensystem, strahlt im thermischen, wir sagen thermischen Infrarot, das ist die Wärmestrahlung von diesen Körpern. Und man kann durch Infrarotastronomie sehr viel über diese Körper lernen. Und ich bin halt immer noch eigentlich in der Infrarotastronomie hier, weil wir benutzen hier für die Asteroidenforschung auch Infrarot-Teleskopen. Nicht nur am Boden, sondern auch im Weltall. Satelliten wie Herschel zum Beispiel, ja. Auch Spitzer, das Spitzer Space Telescope.
Mhm. Benutzen heißt, man kooperiert dann entsprechend mit denjenigen, die dort die Zeit vergeben.
Man gewinnt Beobachtungszeit. Man ja. muss Anträge schreiben. Man muss beweisen, dass man gute Ideen hat, dass die vielversprechend sind, dass die gute Ergebnisse versprechen. Und dann, wenn man Glück hat, bekommt man Beobachtungszeit auf diesen Teleskopen. Und das haben wir hier auch erfolgreich gemacht. Wir arbeiten natürlich im Falle von Herschel und Spitzer mit großen Gruppen von Wissenschaftlern, nicht nur in Deutschland, sondern in Amerika, überall in Europa. Und bis jetzt haben wir sehr viel spannende Daten bekommen. Wir beobachten mit Herschel die ganz kalten Objekte, die am Rand des Sonnensystems sind, nämlich die sogenannte Kuipergürtel-Objekte oder Trans-Neptunian Objects, TNOs sagt man. Und mit Spitzer beobachten wir Objekte, die ganz nah sind, also sogenannte erdnahe Asteroiden. Und das sind zwei Populationen von kleinen Körpern im Sonnensystem, die ganz anders sind, die also ganz in ganz unterschiedliche Bedingungen existieren. Und man kann sehr viel über die Geschichte des Sonnensystems durch Beobachtungen von solchen Objekten lernen.
Und die Röntgenastronomie, spielt die dann auch noch eine Rolle?
Nein, die Röntgenastronomie spielt für uns hier im Institut gar keine Rolle. Aber okay, man kann dazu sagen, dass Kometen sind auch im Röntgenbereich beobachtet worden. Es gibt bestimmte physikalische Prozesse, die dazu führen, dass Kometen auch im Röntgenbereich sichtbar sind. Mhm. Aber ich würde das nicht als einen ganz großen Themenbereich der Astronomie bezeichnen.
Okay, das heißt, Röntgenastronomie ist immer noch mehr für die Sternbeobachtung.
Ja, richtig. Meine damalige Aufgaben auf diese Mission war eher der Betrieb und die Auswertung der Daten, so dass man feststellen konnte, das Instrument arbeitet gut, liefert noch wertvolle Daten. Und ich habe mich ein bisschen schon mit der Röntgenastronomie damals befasst, aber das war eher ein Zwischenschritt, könnte man sagen, in meinem Beruf, das mich dann zum DLR geführt hat.
Also die Infrarotastronomie ist quasi die wichtigste Technik eigentlich beim Erforschen von Asteroiden derzeit, wenn es nicht gerade eine Mission gibt, die direkt auf einem landet.
Es ist eine von vielen verschiedenen Techniken. Ich würde nicht sagen, es ist wichtig schon. Man hat aber auch andere Methoden, die wichtig sind, wie zum Beispiel im optischen Bereich, da beobachtet man reflektiertes Licht, reflektiertes Sonnenlicht von Asteroiden, auch zum Teil im Infrarotlicht. Aber wenn man weiter zu längeren Wellenlängen geht, dann beobachtet man die thermische, die eigene Wärmestrahlung dieser Körper anhand von die Energie, die von der Sonne absorbieren. Die haben eine bestimmte Temperatur und die strahlen dann also Infrarotstrahlung aus. Wie eigentlich jedes Objekt in diesem Zimmer hier zum Beispiel. haben wir eine Temperatur von um die was 300 Grad oder so Kelvin. Und da strahlen alle Objekte aus im thermischen Infrarotbereich bei einer Wellenlänge von ungefähr 10 Mikron. Und das ist genau in diesem Bereich, dass wir zum Beispiel im Falle von erdnahen Objekten arbeiten, weil die sehr nah bei der Erde vorbeikommen. Die haben ähnliche Temperaturen wie die Erde und deswegen also zwischen 5 Mikron und 20, 30 Mikron beobachten wir dann Wärmestrahlung von Asteroiden.
Mhm. Gut, vielleicht sollten wir erstmal so ein bisschen Begriffsklärung betreiben. Ich denke, der Begriff Asteroid, der ist ja allgemein bekannt, nicht zuletzt wegen eines sehr erfolgreichen Computerspiels, was vielen Jugendlichen mal den Kopf verdreht hat und wahrscheinlich auch noch so einigen, die jung geblieben sind. Aber das ist ja ein sehr konkreter Begriff. Wo findet man Asteroiden und was sind Asteroiden genau?
Okay, Asteroiden befindet man eigentlich ziemlich überall im Sonnensystem. Es gibt aber ein, könnte man sagen, ein Hauptspeicher von Asteroiden, wo die meisten sich befinden. Und das ist im Asteroidenhauptgürtel zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter. Und also die Frage, warum gibt es ausgerechnet dort seine Anhäufung von Asteroiden, kann man so beantworten. Diese Asteroiden, diese Objekte, die wir heute beobachten, sind Bruchstücke aus Kollisionen von Körpern, von kleinen Körpern, die sehr früh in der Entstehungszeit des Sonnensystems entstanden sind. Und das sind, das waren damals quasi die Bausteine der Planeten. Und die sind durch diese ursprünglich war das nur Staubteilchen, die zusammengekommen sind, die miteinander kollidiert sind. Und es hat sich auf diese Weise durch relativ sanfte Kollisionen, kann man sagen, hat sich kleine Körper aus Staubteilchen, Staubflocken gebildet. Und auf diese Weise sind die Körper gewachsen, durch Kollisionen. Ja. Und nachdem so ein Körper eine Größe, ein Durchmesser von 1 Kilometer oder 10 Kilometer erreicht hat, dann spielt die Schwerkraft eine wichtige Rolle. Und es kann, wenn die Bedingungen günstig sind, mehr und mehr Material zu sich ziehen, dann durch die Schwerkraft. Und der Körper wächst und wächst zu einem großen Planet. Es kommt möglicherweise aber auch Phänomenen dazu, die bedeuten, dass es in vielen Fällen nicht zur Bildung einem großen Planet gekommen ist. Zum Beispiel, es könnte eine Kollision gegeben haben zwischen zwei solche kleine Körper und das dann zu lauter Bruchstücke führt. Es könnte auch sein, dass so ein Körper sich in einem Bereich des Sonnensystems befindet, wo es nicht so viel Staubteilchen gibt. Und dann geht langsam das Baumaterial aus, ja, und das Ding kann dann nicht weiter wachsen. Mhm. Man vermutet, was da zwischen Mars und Jupiter passiert ist, ist, dass es gab solche kleine Körper, solche Bausteine, aber der Planet Jupiter ist so schneller gewachsen und war sehr schnell sehr groß, hat eine sehr, sehr starke Schwerkraft und hat sozusagen die Suppe da immer gerührt. Es kam durch die Gravitation, durch die Anziehungskraft von Jupiter immer wieder zu Änderungen in den Umlaufbahnen von diesen kleinen Körpern. Und anstatt von sanften Kollisionen gab es dann eher ganz zerstörerische Kollisionen, weil die relative Geschwindigkeiten von diesen Objekten sind durch Jupiter erhöht worden. Mhm. Und deswegen haben diese Körper sich gegenseitig zerstört. Es gab so eine Zermahlung anstatt dass die Bedingungen gut waren für den Aufbau eines Planeten.
Also würde man jetzt zum Beispiel den Jupiter einfach wegbeamen, ja, was nicht geht, aber wäre er zum Beispiel von heute auf morgen nicht da, wäre es durchaus vorstellbar, dass sich aus diesem Gürtel heraus über einen entsprechend langen Zeitraum sehr wohl auch wieder etwas zusammenführen könnte.
Ja, wir hätten dort dann gerade da zwischen, wo Mars und Jupiter heute sind oder die Umlaufbahnen von den zwei Planeten, hätten wir einen anderen Planet. Ja, durchaus. Mhm. Und deswegen.
Der dann auch ein Steinplanet wäre.
Ja.
Vermutlich.
Ja. Ja. Und es ist deswegen sehen wir hier in diesem Hauptgürtel eine riesen Anzahl von Asteroiden, die eigentlich fast alle Bruchstücke sind aus Kollisionen. Und das kann man an der Größenverteilung erkennen. Wir wissen durch die Theorie, was passiert, wenn zwei relativ große Körper, so vielleicht 20 Kilometer, 100 Kilometer groß, miteinander kollidieren. Wir wissen, was für Scherben es gibt, was für Bruchstücke, Fragmente. Und es gibt, man kann das theoretisch berechnen, eine bestimmte Größenverteilung. Ja? Und das führt dazu, dass es gibt sehr, sehr viel ganz kleine Objekte, aber nicht so viel große Objekte. Man kann sich vorstellen, man hat einen Teller und man schmeißt den Teller auf einen harten Boden, gefliesten Boden. Es bricht auseinander natürlich. Und dann aber, wenn man die Bruchstücke zählt, wie viel ganz große Bruchstücke habe ich, wie viel ganz kleine Bruchstücke habe ich, dann würde man so eine ähnliche Größenverteilung sehen. Und es geht runter bis zum Staubteilchen. Und davon gibt es sehr viele. Aber es gibt nur ein oder zwei ganz große Stücke, zum Beispiel das größte Stück würde wahrscheinlich ungefähr die Hälfte der Masse des Tellers haben. Ja, und dann zählt man immer kleinere Objekte, Stücke, aber immer mehr in der Zahl, je kleiner man geht. Und so ist es mit Asteroiden. Und deswegen gibt es im Hauptgürtel einige ganz große Objekte. Es gibt eigentlich ein paar Objekte, die wahrscheinlich noch sozusagen sogenannte Planetesimale sind. Das sind ursprüngliche Planetenbausteine, die nicht zerstört worden sind, ja, aber konnten auch nicht weiter wachsen. Aber es gibt dann sehr, sehr viel, Millionen eigentlich von kleineren Körpern. Und es geht runter bis zu Staubteilchen. Man hat da alle diese Größenklassen im Asteroidenhauptgürtel.
Wie muss man sich denn jetzt diesen Gürtel vorstellen? Also wie groß ist der? Was hat der für eine Ausdehnung? Wie lange muss man da durchfliegen, so als Raumsonde, hinter sich gelassen zu haben?
Man kann das sich so vorstellen, dass der Mars, die Umlaufbahn des Planeten Mars hat einen Radius von ungefähr 1,5 mal der Abstand zwischen Erde und Sonne.
Also der astronomische Einheit
ist die durchschnittliche Entfernung zwischen Sonne und Erde. Mhm. Und 1,5 mal, dann hat man die Umlaufbahn von Mars. Mhm. Ja. Und dieser Asteroidengürtel befindet sich dann zwischen 2 und 3,5 astronomische Einheiten ungefähr. Und dann Jupiter bei 5 AU.
Das heißt, er nimmt nochmal so genauso denselben Weg ein wie von Mars zur Sonne. So viel Platz ist da sozusagen mit dem Gürtel belegt. Das ist ja eine ganze Menge.
Genau, ja. Es ist schon ein Riesengebiet und ist möglicherweise für die Entstehung von Leben auf der Erde sehr, sehr wichtig, dass es diese Gürtel gibt.
Jetzt ist ja zwangsläufig dadurch, wie sich eben das Sonnensystem entwickelt hat. Also am Anfang war halt viel Staub, dann hat sich die Sonne herausgebildet, um die eben auch noch diese Staubscheibe herum sich drehte. Das haben wir ja hier gerade in dem Planetenforschungspodcast ausführlich besprochen, aus dem sich dann eben die einzelnen Planeten herausgebildet haben. Dieser Asteroidengürtel ist jetzt übrig geblieben, aber alles ist ja im Wesentlichen auf dieser einen Achse. Alles bewegt sich mehr oder weniger flach auf einer Ebene, genau. Das gilt ja dann auch für diesen Asteroidengürtel. Also wie flach muss man sich denn jetzt wirklich vorstellen?
Also so flach ist es nicht. Es gibt Asteroiden mit bestimmten Inklinationen der Umlaufbahnen. Im Hauptgürtel durch diese allgemeine Drehmoment des Sonnensystems sozusagen, es stammt aus eine riesige Gas- und Staubwolke ursprünglich, die vor 4,5 oder so Milliarden Jahren kollabiert ist. Und vermutlich hat diese Wolke dann einen Drehmoment gehabt. Und dieser Drehmoment findet man wieder im heutigen Sonnensystem. Mhm. Das heißt, die Sonne rotiert natürlich und alle Planeten rotieren in derselben Sinne. um die Sonne, genau wie diese ursprüngliche Gasstaubwolke. Und es kam durch die Fliehkraft und durch den Kollaps der Wolke zur Bildung einer Ebene aus dieser, weiß nicht, ob die Wolke sphärisch war, so ungefähr könnte man vielleicht ahnen, das war ein sphärisches Objekt, das damals kollabiert ist. Und aus so ein dreidimensionales Gebilde hat man dann eine Ebene durch die Dynamik. Und deswegen haben wir diese ekliptische Ebene, wo alle Planeten und auch die Asteroiden in den meisten Fällen ihre Bahnen haben. Es gibt aber auch Kometen zum Beispiel. Das sind Objekte, die sind ähnlich wie Asteroiden, aber die haben was dazu, dass die Asteroiden nicht haben, nämlich flüchtige Bestandteile. Kometen sind nicht nur steinartige Objekte. Die haben vielleicht sehr viel silikatreiches, steinartiges Material, aber die besitzen auch einen Anteil von flüchtigen Materialien wie Wasser, wie CO2. Und Kometen sind weit weg im Außenbereich des Sonnensystems entstanden, wo diese Bestandteile in festen Form waren, also Wassereis und CO2-Eis und so weiter. Und deswegen gab es draußen, jenseits von der Umlaufbahn vom Jupiter, wo wir Jupiter heute befinden, waren die Temperaturen niedrig und es gab eine andere Art von Baumaterialien für Planeten, nämlich diese festen, soliden, flüchtigen Materialien. Kometen deswegen, wenn ein Komet Richtung Sonne kommt, gibt es Erwärmung durch die Sonneneinstrahlung und diese flüchtigen Bestandteile verdampfen. Und ein Komet bildet dann ein Koma und ein Schweif. Und diese Kometen haben zum Teil ganz elliptische Umlaufbahnen. Die sind von den großen Planeten beeinflusst worden. Und wenn es zur Begegnung, zum nahen Vorbeiflug sozusagen von einem kleinen Objekt bei einem ganz großen Objekt wie Jupiter oder Saturn kommt, dann kann es zu drastischen Änderungen in der Bahnen, nicht nur Kometen, sondern auch Asteroiden können zum Beispiel nah bei Jupiter vorbeifliegen und dann ändert sich schlagartig die Umlaufbahn und das kann zu hohen Inklinationen führen. Das heißt, dass dieses Objekt hat dann eine Umlaufbahn, die zum Beispiel senkrecht zur ekliptischen Ebene sein kann. Und das bedeutet, es gibt einen gewissen Verstreuung von kleinen Objekten im Sonnensystem, dass die nicht alle in derselben Ebene
Aber ihre betrifft Bahnen das jetzt haben. Im Wesentlichen die Objekte, die jetzt nicht in so einem Gürtel eingefangen sind, sondern die so ihren eigenen Weg durch das Sonnensystem oder gibt es auch im Asteroidengürtel eine Menge, die sich jetzt nicht da reinpressen lassen? Weil ich meine, die müssten ja dann permanent eigentlich auf Kollisionskurs mit dem restlichen Material im Gürtel sein.
Ja, im Asteroidenhauptgürtel gibt es nicht so viel, die hohe Inklinationen haben.
Genau.
Aber es gibt eine Frage,
wie hoch muss man sich das sozusagen vorstellen? Also wenn das anderthalb astronomische Einheiten sind, wo es irgendwie losgeht und bis dann mal nichts mehr kommt, wie flach ist diese Ebene tatsächlich?
Es ist ziemlich flach. Ich meine, wenn man von AU spricht, dann würde ich denken, im Wesentlichen ist es innerhalb ein paar Zehntel AU in beiden Richtungen, oben und unten. Nicht sehr viel. Ich meine, okay, dann hat man wahrscheinlich eine Verteilung. Je weiter man geht, desto weniger Objekte würde man finden. Aber es ist in diese andere Populationen von Objekten, die ganz, ganz hoch oder Bahnen mit hoher Inklinationen haben.
Und was ist da jetzt los? Ich meine, sind die dann im Wesentlichen auch alle mit derselben Geschwindigkeit unterwegs? Haben die sich alle schon so aufeinander eingespielt, dass das wie so ein, ja, wie eine drehende Scheibe ist und alle bewegen sich gleich? Oder sind da nach wie vor alle in unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs und überholen sich permanent?
Die größeren Objekte haben schon stabile Umlaufbahnen wie die Planeten. Mhm. Und die würden, heutzutage kommt es nicht mehr zu Kollisionen zwischen den ganz großen Objekten. Aber es gibt gewisse physikalische Prozesse, wobei die Umlaufbahnen von den etwas kleineren Objekten, also sagen wir 10 Kilometer und kleiner in Durchmesser, die Umlaufbahnen von diesen Objekten allmählich ändern können. Das kommt dazu zum Beispiel durch die Abstrahlung von Photonen. Photonen haben Momentum, haben Impuls. Und dieser Impuls hat eine Gegenwirkung auf die Umlaufbahn des Asteroiden.
Also wir reden jetzt von der Sonnenstrahlung.
Ja, genau. Okay. Sonnenstrahlung wärmt das Objekt auf und es gibt wieder diese thermische Strahlung, diese thermische Photonen. Und über einen langen Zeitraum kann es zur Änderung in der Umlaufbahn von kleinen Mitgliedern des Asteroidengürtels geben. Das heißt, die bewegen sich. Die Umlaufbahn wird, der Radius wird entweder größer von der Sonne, das heißt, der Abstand von der Sonne wird größer oder kleiner. Und das heißt, dass diese Objekte bewegen sich durch den Asteroidenhauptgürtel zum Teil. Ja. Und es kommt dann zu gewissen Umlaufbahnen, wo die unter den Einfluss von Jupiter kommen. Umlaufbahnen, die sozusagen eine Resonanz mit der Umlaufbahn von Jupiter haben. Zum Beispiel ein Objekt, ein kleiner Asteroid könnte dreimal um die Sonne kreisen im genau denselben Zeitraum wie Jupiter nur einmal um die Sonne kreist. Mhm. Und das heißt, dass diese zwei Objekte, Jupiter und den Asteroiden, kommen regelmäßig unter, oder der Asteroid kommt regelmäßig unter den Einfluss vom Planeten Jupiter. Und durch die starken Schwerkraft von Jupiter wird die Umlaufbahn des Asteroiden langsam geändert. Das wird in der Regel mehr elliptisch und der Perihelabstand, das ist die sonnennächste Punkt in der Umlaufbahn, wird immer kleiner. Mhm. Und das führt dazu, dass das Objekt quasi den Hauptgürtel verlässt und es findet seinen Weg in das innere Sonnensystem. Und so eine hochelliptische Bahn kreuzt natürlich die Umlaufbahnen der inneren Planeten.
Das heißt, es gibt so jederzeit die Möglichkeit, dass ein kleiner Asteroid aus diesem Gürtel herausgebuxiert wird, quasi im Wesentlichen durch den Einfluss des Jupiters.
Genau.
Also das ist sozusagen der Hauptgrund und sehr viele andere Gründe gibt es nicht.
Durch diese Effekt, wie ich gerade erzählt habe, von den Photonen, Emissionen von Photonen und dann die Umlaufbahn, die Resonanzen der Umlaufbahn mit Jupiter.
Ist das jetzt sozusagen hier im Institut, hat es dieselbe Aufmerksamkeit, die Asteroiden und die Kometen, betrachtet man das eigentlich immer gemeinsam oder sind das wirklich zwei vollständig unterschiedliche Bereiche?
Ja, Asteroiden und Kometen gehören in der Wissenschaft zusammen, aber die haben verschiedene unterschiedliche Eigenschaften, die dazu führt, dass die Methoden, mit denen man diese Objekte beobachtet, studiert, sind nicht identisch. Mhm. Weil zum Beispiel Kometen geben also Gase ab, ja, die verdampfen, diese flüchtige Bestandteile verdampfen. Man hat deswegen ein Koma und ein Schweif.
Was ist das Koma?
Koma ist diesen Bereich um den Kern des Kometen. Ein Kometen hat ein steinartiges Kern, sehr porös. Und aus diesem Kern kommen die flüchtige Materialien durch die Sonnen. Erwärmung. Mhm. Okay? Und es bildet sich dann um den Kern eine Hülle, eine Gas- und Staubhülle. Und durch das Effekt des Sonnenwindes und die Sonnenstrahlung kommt es dann zur Bildung eines Schweifs aus diesem Koma.
Das heißt also, der Koma ist sozusagen wie so eine kleine Atmosphäre, so ein
könnte man wohl sagen.
Ja, eine Staubwolke, die sich da sozusagen, oder also eine Gaswolke, die sich eben aus diesen losgelösten Stoffen herumbildet, und die kann man dann auch sehen. Also ja. Wenn man jetzt den Kometen anschaut, dann sieht man jetzt nicht nur den Schweif, sondern man sieht auch dieses Koma sozusagen.
Das stimmt.
Okay.
Ja. Und deswegen, weil diese Koma-Bildung und der Schweif und die Tatsache, dass Kometen auch andere Bestandteile haben als Asteroiden, bedeutet zum Beispiel, dass die Spektroskopie eine sehr wichtige Rolle in der Kometenforschung spielt, wo man Spektrallinien beobachtet. Im Falle von Asteroiden gibt es dann normalerweise kein Koma. Ja, ein Asteroid ist durch Definition ein Objekt, das aussieht wie ein Stern.
Ja.
Ohne Koma, ohne Schweif. Normalerweise. Es gibt Ausnahmen. Aber deswegen sehen wir keine Gase mit Asteroiden. Und wir sehen aber Absorptionsbanden. Das sind ganz breite Banden, wo das Sonnenlicht in Wellenlängen, wo das Sonnenlicht absorbiert wird durch die Oberfläche, durch die Materialien in der Oberfläche des Asteroiden. Und auch wichtig für Asteroiden ist die Bestimmung der Größe zum Beispiel, was bei Kometen sehr schwierig ist. Wenn man ein riesiges Koma hat und einen Schweif, man sieht den Kern normalerweise nicht. Aber bei Asteroiden, für die Asteroidenforschung ist die Größe des Objekts sehr wichtig. Und das Albedo, das heißt, wie der Asteroid, wie die Oberfläche, wie reflektiv ist die Oberfläche, wie viel Sonnenlicht reflektiert wird. Das sagt etwas über die Zusammensetzung des Asteroidenoberfläche aus. Und dafür braucht man andere Methoden. Infrarot insbesondere zum Beispiel.
Aber wenn da jetzt auch solche wenn da solche Bänder sind, die Asteroiden absorbieren, dann geht man doch da eigentlich auch mit Spektrometrie ran.
Genau, aber ganz andere.
Auf eine andere Art und Weise sozusagen.
Art und Weise, ja.
Okay, verstehe.
Mit niedriger Auflösung und so.
Um vielleicht nochmal die Begriffe ein bisschen, die auch so allgemein bekannt sind, ein bisschen rumzukriegen. Man spricht ja auch manchmal von Meteoren und Meteoriden.
Ja.
Was ist das?
Okay.
Im Vergleich zu den anderen. Ist das dasselbe?
Nein, überhaupt nicht. Sind Begriffe, die leicht zu verwechseln sind. Und normalerweise nicht richtig verwendet werden. Aber zunächst wir fangen am Boden an. Ja. Meteoriten sind Bruchstücke, die man am Boden findet. Ein Objekt, das man in am Himmel beobachtet, ist kein Meteorit.
Sondern es wird eigentlich erst eins dadurch, dass man es findet.
Ja, auf der genau, Erde. Am Boden. Und ein Meteorit war mal ein Objekt, wie ein Asteroid oder Teil eines Objekts, der eine Umlaufbahn um die Sonne hatte, zum Beispiel. Ein Meteor ist ein atmosphärisches Phänomen. Ein Meteor ist ein Sternschnuppe. Ja? Und das ist normalerweise durch ganz winzige Staubteilchen verursacht, die dann ganz, ganz schnell in die Atmosphäre eintauchen und verglühen. Und man sieht diese Streif am Himmel, das nur eine Sekunde oder so, und es verschwindet wieder.
Und das ist ein Meteor. Das sind
normalerweise ganz, ganz kleine Staubteilchen oder Staubkörnchen. Und es gibt auch Meteoriden. Das sind etwas größere Objekte, die Umlaufbahnen dann um die Sonne haben. Das sind eigentlich kleine Asteroiden. Man spricht von einem Asteroid ab einem Durchmesser von ungefähr 10 Meter. Wobei diese Größe von 10 Meter ist also nicht so wichtig. Es ist eine Grauzone, was man Asteroid als Asteroid bezeichnet und als Meteorit.
Okay, aber es geht grundsätzlich darum, einfach das Ganze ein bisschen fassbarer zu machen in seiner Relevanz und alles, was so unter 10 Metern ist, hat man gesagt, okay, das ist jetzt für uns nicht mehr als Objekt wirklich so interessant, weil es einfach so wenig Auswirkungen hat. Aber wenn jetzt so ein Objekt in der Atmosphäre eintreten würde mit 10 Metern Durchmesser, das wäre ja schon mehr als eine kleine Sternschnuppe.
Ja, das wäre dann ein Feuerball zum Beispiel und das erzeugt einen riesengroßen Licht am Himmel, würde sich sehr schnell bewegen. Die Nacht wird zum Tag für ein paar Sekunden und solche Feuerbälle werden regelmäßig beobachtet. Also auch über Deutschland ein paar Mal im Jahr sieht man solche Objekte. Aber so ein Objekt 10 Meter groß würde auf jeden Fall in der Atmosphäre fast völlig verglühen.
Okay.
Es würde vielleicht Bruchstücke ihren Weg zum Erde finden, also feste Brocken. Und die würde man dann später vielleicht als Meteoriten finden, am Erde, am Boden. Ab einer Größe von 30 Meter zum Beispiel, dann wird es interessant, weil solche Objekte würden, ja, es ist nicht bekannt, es kommt auf die Zusammensetzung des Objekts an. Zum Beispiel, es gibt solche kleine Asteroiden, die komplett aus Metall sind, Eisen und Nickel. Und so ein Objekt ist sehr, sehr robust und kann den Weg durch die Atmosphäre überleben. Und das Ding könnte völlig, also fast komplett mit seiner ursprünglichen Masse auf die Erde prallen. Und dann würde es einen Krater geben. Und das ist schon passiert. Wir haben in Arizona einen Krater mit dem Namen Barringer, the Barringer Crater oder Meteor Crater auch genannt in Arizona. Und diese Krater hat einen Durchmesser von 1,2 Kilometer. Und da man in der Gegend Eisenmeteoriten oder metallische Meteoriten gefunden hat, man behauptet, dass das Objekt, das dort eingeschlagen ist, vor 50.000 Jahren, war aus Metall.
Und hat man auch eine Vorstellung davon, wie groß dieses Objekt gewesen sein muss, um einen solchen Krater zu erzeugen?
Ja, also die Geschwindigkeiten bei solchen Aufschlägen auf der Erde sind recht hoch. Also zum Beispiel 10 bis 15 Kilometer pro Sekunde. Und um so einen Krater zu verursachen, braucht ein metallisches Objekt nur einen Durchmesser von 30 Meter zu haben. Es ist eine Riesenmenge an kinetischer Energie, ja, die dort ankommt.
Ja. Ich meine, das ist ja sicherlich nicht der einzige Krater, der auf diesem Planeten gefunden wurde. Der Planet ist eigentlich übersät mit solchen Einschlägen. Ich weiß nicht, ob es die Erde, trifft es denn alle Planeten im gleichen Maße oder?
Ja. Kollisionen sind grundsätzlich ein sehr wichtiges natürliches Phänomen im Sonnensystem. Wir haben schon erklärt, wie es durch Kollisionen zur Bildung von Planeten gekommen ist in der Frühzeit des Sonnensystems. Kollisionen haben durch die ganze Geschichte des Sonnensystems auf allen Planeten stattgefunden. Wir haben auch Beispiele, zum Beispiel Jupiter und der Komet Shoemaker-Levy 9. Das war im Jahr 1994, ist dann in Jupiter eingeschlagen. Wir haben die Narben von diesen vielen Einschlägen gesehen, weil der Komet ist auseinandergebrochen und es gab einen Einschlag nach dem anderen über eine Periode von vielen Stunden. Und wir haben Beweise zum Beispiel auf dem Mond. Wenn man die Oberfläche des Mondes mit einem Fernglas betrachtet, da sieht man nur Krater. Der Mond ist komplett mit Kratern übersät, der Mondoberfläche. Und die Erde würde genauso aussehen, wäre es nicht für unsere Atmosphäre, die Erdeatmosphäre, die uns schützt. Deswegen, wegen der Atmosphäre verglühen die meisten Objekte, die in die Atmosphäre eintauchen. Und wir haben eine sehr, die Erde ist geologisch sehr aktiv. Ja, und es gibt Wetter, es gibt so Witterung, es gibt Vulkane, es gibt Erdbeben und die Oberfläche der Erde wird ständig erneut sozusagen. Mhm. Und Krater verschwinden, Einschlagskrater auf der Oberfläche der Erde verschwinden in Zeitrahmen von Hunderten von Millionen von Jahren, sind nicht mehr zu sehen, nicht mehr zu finden. Und deswegen sieht die Erde etwas anders aus als der Mond, Gott sei Dank. Aber wir können auch auf der Erde also bis jetzt fast 200 Einschlagskrater identifizieren.
Und die sind halt alle relativ jung.
Ja, jünger als was 500 Millionen Jahren oder so, ja.
Ja, okay.
Aber ich meine, die meisten, ja.
Okay. Ja. Und wie hoch ist jetzt sozusagen die sich daraus ableitende Einschlagsfrequenz? Kann man denn davon ausgehen, dass das so regelmäßig stattfindet oder ist das einfach Zufall? Ich meine, in gewisser Hinsicht müsste dem das ja schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit geben, mit der mit neuen Einschlägen zu rechnen ist.
Ja, also wie gesagt, es gibt sozusagen einen Fluss von Objekten, die aus dem Asteroidenhauptgürtel auf uns zukommt. Mhm. Und ich habe gerade erklärt, dass es eine große, eine richtige starke Größenverteilung gibt im Asteroidenhauptgürtel. Je kleiner man geht im Durchmesser, desto mehr Objekte es gibt.
Klar.
Weil die alle Bruchstücke sind aus Kollisionen. Mhm. Diese Objekte kommen dann auf uns zu. Und gerade diese Größenverteilung sehen wir auch wieder in der Population der erdnahen Asteroiden, die möglicherweise gefährlich sein können. Mhm. Das bedeutet, dass wenn man über Einschlagsrisiko redet, dann muss man die Größe des Objekts oder den Größenbereich angeben.
Für den man die Wahrscheinlichkeit haben
ja.
will.
Ja. Mhm. Und das bedeutet zum Beispiel, wir können ein paar Beispiele geben, Objekte mit Durchmessen von mehr als 1 Kilometer, die sind als also sehr gefährlich eingestuft. Ein Einschlag von einem solchen Objekt würde globale Effekte haben. Und man rechnet statistisch gesehen in Zeitabständen von ungefähr 500.000, 600.000 Jahren. Ja. Das heißt aber nicht, dass wenn es schon passiert ist, man kann 500.000 Jahre sicher leben.
Ja.
Weil das ist alles nur Statistik. Und es kann sein, es ist sehr unwahrscheinlich, aber man kann eine Woche später schon wieder so ein Objekt haben. Mhm. Es ist aber äußerst unwahrscheinlich, dass sowas kommt. Es ist mal passiert, es wird auch in der Zukunft wieder passieren. Aber während eines Menschenlebens kann man das quasi ausschließen.
Ja.
Es gibt aber viele kleinere Objekte. Zum Beispiel, wenn man runterkommt bis 20, 30 Meter, da haben wir Hunderte von Millionen von Objekten. Und dann ist natürlich die Einschlagshäufigkeit entsprechend größer. Und man würde sagen, okay, mit einem Objekt 10, 20 Meter bis 30 Meter könnte man in Abständen von ein paar hundert Jahren haben. Und die sind natürlich dann für uns sehr interessant.
Mhm. Um vielleicht mal die Gefährlichkeit noch ein bisschen besser einschätzen zu können. Also gut, 10, 20 Meter, das kriegt man mit. Dann gibt es ein bisschen Feuerball. Das hat dann vielleicht einer aufgenommen. Das landet bei YouTube. Alle sind begeistert. Das hat man ja schon häufiger gesehen. 1 Kilometer wäre jetzt gleich globale Katastrophe. Mhm. Aber wo fängt es denn jetzt von der Größe an, wirklich, sagen wir mal, vielleicht auch eine lokale Katastrophe zu sein? Also sind jetzt 100 Meter, sind da schon Städte gefährdet? Oder wo fängt es dann an?
Es kommt darauf an natürlich, ob ein Objekt der Weg zum Boden
findet,
überlebt.
Ja.
Mhm. Ja. Und man kann ganz grob sagen, ab einem Durchmesser von 30 Meter, 50 Meter, je nach Zusammensetzung, könnte man erwarten, dass das Ding am Boden einen Krater erzeugt. Und dann wird es wirklich gefährlich, ja, weil wenn die ganze Energie runter auf einen Punkt kommt, und es verursacht einen großen Krater, Dann haben wir gesehen, in Arizona ist der Krater 1,2 Kilometer im Durchmesser. Ja, und wenn das mitten in eine Stadt wäre, es wäre eine totale Katastrophe. Es könnte sein, dass es die schlimmste Naturkatastrophe sein würde, die Zivilisation je erlebt hat.
Zumal ja auch dann nach diesen 1,2 Kilometern ist ja auch noch nicht Schluss. Das dürfte ja dann auch so eine Art Erdbeben
nach auf jeden sich Fall, ziehen. Ja. Es würde viel Material natürlich in die Luft schleudern und das kommt irgendwo anders in der Gegend runter. Mhm. Man würde wahrscheinlich Erdbeben haben, auch in dem Bereich. Also okay, ich meine, normalerweise würde sowas keine Stadt treffen. Das würde also wirklich seltsam, wenn man die Erdoberfläche betrachtet und die Tatsache, dass alle Bereiche auf der Erde dasselbe Risiko haben. Es gibt keine bevorzugte Region auf der Erde. So ein Objekt könnte natürlich auch ins Meer fallen oder in die Wüste runterkommen. Dann ist das also nicht gar so nichts. Ja. Ja. Mhm. Wenn man dann weitergeht Richtung 100 Meter, da würden wir in Zeitabständen von Tausenden bis Zehntausenden Jahren sowas erwarten. Dann 100, 200 Meter in der größten Klasse. Dann würde diesen Asteroid auf jeden Fall die Erde treffen, würde auf jeden Fall einen Krater bilden und das könnte sehr, sehr schlimm sein. Ein Krater, dieser Krater würde dann ein paar Kilometer im Durchmesser
aber auch
sein.
Nur, wenn er jetzt direkt aufs Land aufschlägt.
Ja, klar. Wenn es aber ins Wasser, aber ins Wasser kommt, dann hat man vielleicht ein Tsunami, ja, eine Fluchtwelle. Und natürlich, man kann sich vorstellen, es gibt viele dicht besiedelte Regionen der Erde, die dicht ans Wasser sind, zum Beispiel in Kalifornien, Japan, überall.
Das hat man ja gesehen bei dem Pazifik-Tsunami, was das alles nach sich gezogen hat.
Genau, und das ist auch durchaus eine mögliche Folge von so einem Einschlag. Aber es ist sehr schwer vorauszusagen, wenn man so ein Objekt entdeckt, ja, genau wann es einschlägt, genau wo es einschlägt und was die Folgen sein könnten.
Zumindest auf Jahre hinweg.
Ja.
Aber wann wäre man sich in etwa sicher? Also angenommen, man würde jetzt so ein Objekt ausmachen, was im nächsten Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Erde eintreffen würde. Wie kurz vorher könnte man sich dann sicher sein, wo es auftrifft?
Man kann auch heute kann man mit ziemlich Sicherheit sagen, dass wenn ein wirklich gefährliches Objekt auf die Erde zukommen würde, würden wir das wahrscheinlich Jahrzehnten vorher entdecken. Es gibt ein Beispiel, nämlich Apophis. Das ist ein erdnaher Asteroid, hat einen Durchmesser von ungefähr 300 Meter. Und glücklicherweise wissen wir genau, dass Apophis die Erde nicht treffen wird, mindestens jetzt nicht bei seinem Vorbeiflug im Jahr 2029. Apophis wird aber sehr nah der Erde kommen, in einer Höhe von ungefähr 30.000 Kilometer. Das ist unterhalb der Umlaufbahn von geosynchronen Satelliten.
Ja.
Das ist unser Hinterhof,
ja.
Sehr nah. Wir wissen aber, weil wir die Umlaufbahn schon gut genug, genau genug festgestellt haben, dass Apophis bei der Erde in dieser Höhe vorbeifliegen wird. Ja. Wir sind nicht ganz so sicher, was danach passieren wird, weil die Umlaufbahn von Apophis wird schlagartig von der Erde Anziehungskraft geändert.
Ja.
Man kann das auch ziemlich genau berechnen. Und es scheint jetzt, als ob Apophis in den nächsten Jahrhunderten für uns, für die Erde keine Gefahr stellt. Weiter wissen wir nicht, weil wir können nicht so genau in die Zukunft einschauen und die Umlaufbahn dann berechnen. Aber Apophis ist ein Beispiel von einem Objekt, wo wir ungefähr 2 Jahrzehnte Vorwarnzeit haben oder hätten.
Mhm.
Und auch, man kann sich vorstellen, die Umständen, müssen nur leicht, ganz leicht anders sein. Ja? Und dann würden wir es mit einem möglichen Einschlag zu tun haben.
30.000 Kilometer ist natürlich für astronomische Verhältnisse nichts.
Gar nichts, ja. Mhm.
Das heißt, das ist Glück.
Wir haben Glück gehabt jetzt, aber wir können Apophis dann als Beispiel nehmen. Ja. Wir können sagen, okay, wir haben Suchprogramme. Es gibt verschiedene, eine Handvoll Suchprogramme, die ständig Nacht für Nacht nach erdnahen Objekten, mögliche gefährliche Objekten suchen. Und die benutzen heutzutage ganz moderne Technologie. Die Teleskope müssen nur relativ klein sein. Wir brauchen keine ganz große Teleskope für die Aufgabe. Aber die Detektoren sind sehr, sehr gut, sehr empfindlich, sehr modern und vor allem die Software für die Entdeckung, für die Auswertung der Daten ist sehr, sehr raffiniert. Und diese Suchprogramme können weitgehend autonom arbeiten. Das heißt, die brauchen niemand, der ständig dabei sein muss, und es werden jeden Tag Daten geliefert, die man dann auswerten kann und schauen, was für Objekte jetzt entdeckt worden sind. Das heißt, wir haben eine gute Chance, gefährliche Objekte sehr, sehr früh zu entdecken. Und das Problem ist aber zu sagen, okay, wie Apophis, wir wissen, ja, dass es dir bei der Erde vorbeifliegen wird, aber es gibt immer noch eine Grauzone. Wir wissen nicht genau, wo Apophis sein wird. Es gibt um seine Umlaufbahn sozusagen eine gewisse Zone der Ungenauigkeit. Mhm. Ja, jede Messung in der Wissenschaft hat Fehlerbalken.
Ja.
Und auch die Messungen von Positionen von Asteroiden am Himmel. Und dadurch die Berechnung der Umlaufbahn hat auch Fehlerbalken und Ungenauigkeiten. Und das Problem ist so, wir würden wahrscheinlich hören, ja, es ist plötzlich ein Objekt entdeckt worden, könnte möglicherweise in 10, 15, 20 Jahren die Erde treffen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 5%, 10% oder 20% oder mehr. Und die Frage ist dann, es wird sozusagen eine politische Frage, sollen wir überhaupt was machen? Ja, bei 10%, ja, die Chancen sind gering. Ja, das Ding hat einen Durchmesser von 300 Meter, wäre natürlich eine Riesenkatastrophe, könnte ein Land wie Holland komplett zerstören, ja. Aber das Risiko ist gering. Nur ein paar Prozent, nur 5%. Wir lassen das.
Holland könnte komplett zerstört werden von
Holland könnte komplett zerstört werden, ja. Das heißt, ein Riesenkrater und also gerade von 6 Kilometer oder so.
Das wäre dann so eine ganz neue Gracht.
Dieses ganze Material verteilt überall. Also es wird auf jeden Fall eine sehr schwere Katastrophe sein. Aber verbunden mit einer sehr, sehr geringen Wahrscheinlichkeit. Was macht man? Wo setzt man diese Hemmschwelle? Okay, 10% und bei 9% machen wir nichts. Bei 11-12% unternehmen wir was. Wer entscheidet das? Ja. Diese Probleme sind nicht gelöst worden bis jetzt. Man kann sagen, okay, wir haben schon mit unserer Technologie heutzutage die Gelegenheit, was zu unternehmen. Wir können mit ziemlicher Sicherheit Asteroiden ablenken. Wenn es wirklich darauf ankommt und wir wissen, ja, die Erde ist in großer Gefahr, ein Objekt bis hin zu 500 Meter, vielleicht auch mehr, wenn wir ein paar Jahrzehnte Vorwarnzeit haben, dann können wir schon was machen und die Chancen sind relativ gut, dass wir während dieser Zeit das Objekt ablenken können, dass wir die Umlaufbahn.
Aber könnte es bei Apophis nicht auch passieren, dass der im geostationären Gürtel da ein paar Satelliten wegräumt?
Ja, das ist mal vermutet worden. Aber wenn man ganz genau die Dynamik, die Umlaufbahn anschaut und wo dieser Gürtel um die Erde gibt mit den Satelliten, man sieht, dass Apophis nicht durch diesen Gürtel fliegen wird.
Okay.
Es wird vorbeifliegen. Ne?
Ah, okay.
Aber okay, ja, in anderen Fällen könnte sowas passieren.
Na gut, aber angenommen,
Apophis
würde jetzt sozusagen direkt auf New York City seinen Kurs genommen haben. Machen wir gleich mal so das Hollywood-kompatible Szenario auf. ist ja auch von Hollywood schon ausführlich gewürdigt worden. Mindestens zwei Filme, die halt so dieses Katastrophenszenario da beschworen haben und auch so ihre eigenen Lösungsansätze präsentiert haben. Ein Fall musste dann gleich eine Crew auf dem Asteroiden landen und ihn dann möglichst spektakulär sprengen. Was wären denn so die angemessenen Maßnahmen, von denen man sich heute sicher ist, dass sie auch was bringen würden? Und was sind die Maßnahmen, von denen man sich sicher ist, dass sie nichts bringen würden?
Okay, sagen wir, wir nehmen an, wir haben 15 Jahre Zeit. Ja. Und das Objekt hat eine Umlaufbahn, sodass es mit Raumsonden erreichbar ist in der Zwischenzeit. Das Erste, was wir machen würden, ist eine Erkundungsmission zu veranstalten. Wir würden eine Raumsonde hinschicken mit Instrumenten. Wir interessieren uns für die genaue Größe, die Form des Objekts, die Oberflächenbeschaffenheit, die, wenn möglich auch, würden wir gern Informationen über die innere Struktur haben, die Rotationsgeschwindigkeit, Orientation, der Rotationsvektor, solche Informationen. Diese Informationen würden wir dann sammeln.
Aber es würde ja... Würde es dann nicht 7 Jahre dauern mindestens, bis man dem sozusagen auf halbem Wege entgegengekommen ist?
Normalerweise würde sowas vielleicht so lang dauern, aber wenn es wirklich darauf ankommt und wenn wir uns organisieren könnten, das heißt verschiedene Länder zusammenarbeiten, die notwendige technische Möglichkeiten haben, ich denke, das würde dann viel schneller gehen.
Also es kommt schneller, um überhaupt erstmal was zu starten. Also man muss es natürlich erstmal finden und bauen und losfliegen lassen, aber dann ist es ja auch noch eine Weile unterwegs.
Ja, vielleicht ein Jahr, paar Jahre unterwegs, aber wir haben 15 Jahre insgesamt.
Aber wo fliegt denn dann dieser Asteroid? Also ich meine, der kann ja von irgendwo kommen. Der könnte der Erde entgegenkommen, der könnte der Erde hinterher fliegen. Mhm. Das sind ja auch unterschiedliche Bedingungen jetzt für so eine Mission. Um wirklich dann auch da eine Raumsonde hinzubekommen, braucht man ja auch eine gewisse Konstellation von den anderen Planeten, wo man sich noch Schwung holt oder auf der eigenen Erde, um das sozusagen auch optimal zu erreichen. Also es ist ja gar nicht gesagt, dass man da in einem Jahr hinkommt, oder?
Im Falle von Apophis zum Beispiel. Apophis hat eine Umlaufbahn, die sozusagen erdähnlich ist. Und deswegen kommt Apophis immer wieder bei der Erde vorbei. Und
das gilt generell für alle Erdnahen?
Nicht für alle, es gilt für viele.
Okay.
Ja, insbesondere die Erde bedrohen können. Ja. Wir haben sogenannte erdähnliche Umlaufbahnen. Und das heißt, das Objekt würde wahrscheinlich mehrmals bei der Erde vorbeikommen, bevor es wirklich einschlägt.
Okay.
Und dann haben wir ein paar
Gelegenheiten. So.
Ja. Mhm. Deswegen würde wahrscheinlich die Mission nicht so lang dauern und man würde sehr wichtige Informationen gewinnen auf diese Weise, so dass man wirklich eine effektive Abwehrmission dann veranstalten könnte. Und diese Abwehrmission würde man dann zu einem gewissen Zeitpunkt starten, weiß nicht, vielleicht in 10 Jahren oder so nach der Entdeckung. Und würde, oder desto früher, je früher, desto besser.
Ja, aber weil, haben wir nur noch 5 Jahre bis zum Einschlag.
Dann haben wir nur noch 5 Jahre. Und dann muss man wirklich eine große Kraft verwenden, aber diese Kraft haben wir in nukleare Sprengsätze, die wir in so einem Fall, wenn das Objekt relativ groß ist und die Vorwarnzeit nur 10 bis 15 Jahren, würden wir wahrscheinlich keine andere Möglichkeit haben. Hm. Ja. Dieses Szenario ist äußerst ungewöhnlich, ist sehr unwahrscheinlich, dass ein sehr großes Objekt, sagen wir 300 Meter, nicht früher entdeckt wird. Aber okay, nehmen wir an. Und wir würden dann in aller Wahrscheinlichkeit versuchen, mit nuklearen Sprengsätzen die Umlaufbahn leicht zu enden. Oder zu enden, dass das Ding dann bei der Erde vorbeifliegt.
Indem man das Ding jetzt sprengt oder indem man
sprengen würde man nicht gern machen, weil dann hat man
tausende Teilchen.
Ja, Teile, okay. Wenn man sicher sein kann, dass jedes Teil einen Durchmesser von unterhalb 50 Meter hat, dann okay, verglühen diese Dinge in der Atmosphäre, es wird nicht so schlimm. Aber das kann man nicht voraussagen.
Da hat man dann wieder den zerbrochenen Teller, so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass zwei, drei große Stücke übrig bleiben, die immer noch desaströs genug sind.
Genau.
Und die dann unter Umständen eine Bahn haben, die noch schlimmer ist oder die man vor allem vorher also, gar nicht kennt.
Man würde wahrscheinlich dann zwei oder drei ganz große Einschläge haben, anstatt einen wirklich großen sozusagen. Okay, man verteilt die Energie ein bisschen, aber es könnte sein, dass das schlimmere Folgen hätte als das Objekt selbst.
Also wo zündet man dann die Bombe?
Das ist noch Thema der Forschung. Genau, und es kommt darauf an, was die Zusammensetzung, was die Eigenschaften des Objekts sind. Aber wahrscheinlich irgendwo in der Nähe der Oberfläche, also wirklich nah dran. Der Punkt ist, dass es gibt natürlich im Weltall ein Vakuum. Also so ein Sprengsatz dort zu zünden, hat ganz andere Effekte als auf der Erde mit Atmosphäre und so. Aber die Strahlung, die dabei erzeugt wird, würde sozusagen die Oberfläche zum Verdampfen bringen. Es wird seinen Düseneffekt auf der Oberfläche verursachen, dass dann durch die Gegenkraft würde dann den Asteroid ein bisschen aus dem Weg bringen. Es würde die Umlaufbahn leicht ändern, die Geschwindigkeit leicht ändern. Das ist die allgemeine Idee, dass man bringt, man versucht einen Teil der Oberfläche zu verdampfen und das ist funktioniert wie eine Düse. Mhm. Das ist alles natürlich nur Theorie. Man kann sowas nicht proben. Aber es wird erforscht. Es wird sowohl in den USA als auch in Russland.
Da man sich ja nicht so sicher erforscht sein kann, was dann letzten Endes wirklich funktioniert, müsste man ja eigentlich auch gleichzeitig mehrere Strategien zum Ansatz bringen.
Genau.
Was könnten denn so andere sein?
Ein etwas wahrscheinlichere Szenario würde sein, dass wir, nehmen wir an Apophis wieder, nehmen wir an, wir haben ein bisschen mehr Zeit und wir können anhand von Teleskopen auf dem Boden, sowohl als auch vielleicht eine Raumsonde, können wir relativ schnell die wichtige Information über die Eigenschaften herauskriegen.
Ich meine, es wäre ja für die Raumforschungsgemeinde wäre das ja sozusagen das Ereignis. Ja, ich meine, man könnte davon ausgehen, dass sich alle Teleskope, die nur irgendwie verfügbar sind, auf dieses Objekt ausrichten und
auf jeden Fall
wahrscheinlich der best erforschte Himmelskörper aller Zeiten werden.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber wenn man ein bisschen mehr Zeit hätte, was wie gesagt mit diesen Suchprogrammen, und die werden immer besser, durchaus der Fall sein könnte, dann könnte man mit einem kinetischen Impaktor versuchen, die Umlaufbahn zu ändern. Und das bedeutet, man startet eine große Masse, so groß wie man starten könnte.
Also ein
mit
großes,
den vorhandenen
große Rakete
Raketen.
Mit viel.
Ja, genau. Und das muss natürlich ein Navigationssystem haben, muss ein Triebwerk haben. Man muss das steuern können. Aber im Prinzip ist es nur eine große Masse. Einige hundert Kilogramm. Ja. Und man würde versuchen, mit so viel relative Geschwindigkeit, die man schaffen könnte, in den Asteroid dann mit dieser Masse einzuschlagen. Und dieser Impuls würde, man kann das ausrechnen, dass es wahrscheinlich ausreichen würde, wenn man das richtig macht und wenn man die richtige Vorwarnzeit hat, lang genug, könnte man dann die Umlaufbahn des Asteroiden leicht umlenken, sodass es dann bei der Erde vorbeifliegt.
So, dass man ihn sozusagen wieder auf diese 30.000 Kilometer Abstand, die er jetzt sowieso hätte, dann wieder bekommen würde.
Genau.
Was heißt, man bräuchte etwas mehr Zeit? Wie viel mehr Zeit bräuchte man denn dafür?
Und das kommt darauf an, wie viel Masse in dem Asteroiden es gibt, wie viel Masse man starten kann, was die relative Geschwindigkeit ist. Zum Beispiel mit Apophis, wenn wieder unser schönes Beispiel, Apophis kommt sehr nahe der Erde im Jahr 2029. Ja. Es gibt ein gewisses sogenannten Schlüsselloch. Das hat einen Durchmesser von 500 Meter, 600 Meter. Und es ist schon ausgerechnet worden, wenn Apophis durch diesen Bereich im Weltall durchfliegt, in der Nähe der Erde, wird Apophis dann im Jahr 2036 zurückkommen und die Erde treffen. Ja. Ah. Wenn wir aber vorab wüssten, dass die Gefahr, dass Apophis durch diesen Bereich, durch dieses Schlüsselloch fliegen würde, dann könnten wir im Jahr 2029 Apophis ganz, ganz einfach, ganz leicht zur Seite schieben, dass es nicht mehr durch dieses Schlüsselloch fliegt. Und dann würde Apophis im Jahr 2036 nicht mehr die Erde treffen. Der Fall ist so, dass wir
sind. Das heißt, das weiß man jetzt eigentlich noch gar nicht, oder?
Doch, man weiß genau, dass das nicht passieren wird. Dass okay. Apophis bei diesem Schlüsselloch wahrscheinlich in einer ganz großen Entfernung vorbeifliegen wird.
Okay.
Die Gefahr ist ausgerechnet worden und steht bei 1 zu 250.000 ungefähr, dass das passiert. Es könnte passieren. Mit dieser Wahrscheinlichkeit, 1 zu 250.000. Das ist eigentlich sehr gering. Ja. Wir gehen davon aus, dass es nicht passieren wird. Wir werden auf jeden Fall in den nächsten Jahren genau das wissen, weil Apophis ist wieder beobachtbar und wir können das auch mit Radar beobachten. Wir können die Umlaufbahn sogar genauer feststellen. Aber mit ziemlicher Sicherheit wird es nicht passieren. Aber wenn wir Pech hätten, dann wäre das die Gelegenheit, mit relativ geringer Kraft Apophis aus dem Weg zu schieben, so dass es im Jahr 2036 nicht mehr die Erde treffen würde. Das ist ein Beispiel von diesem Dynamik, dieses Schlüsselloch-Phänomen, ja, die es eigentlich oft geben könnte in solchen Fällen. Und das wäre unsere Chance, mit relativer geringer Kraft die Erde zu retten, sozusagen.
Jetzt haben ja diese Einschläge der Asteroiden, die es ja gab und eben auch immer wieder mal geben wird. Es gab ja einige größere und insbesondere gibt es ja diesen einen bei Mexiko. Ich weiß gar nicht, trägt der eigentlich irgendeinen speziellen Namen? Der Krater
auf dem Chicxulub.
Dem ja nachgesagt wird, dass er sozusagen die Dinosaurier uns der Dinosaurier entledigt hat, sozusagen. Wie sicher ist da die Erkenntnis, dass das solche Folgen hatte? Und was war das für ein Asteroid? Also was für eine Masse ist da aufgeschlagen?
Der Krater, so weit festgestellt wurde, hatte ursprünglich einen Durchmesser von, ich glaube, um die 300 Kilometer. Und das bedeutet, wir wissen nicht, ob Asteroid oder Komet, aber auf jeden Fall ein Durchmesser von zwischen 10 und 15 Kilometer wäre notwendig, um so einen Krater zu erzeugen. Es ist umstritten, inwiefern diesen Einschlag zum Ende der Dinosaurier geführt hat. Aber die Theorie, ich glaube, heutzutage mit der meisten Unterstützung, ist, dass es weitgehend zur Auslöschung der Dinosaurier geführt hat. Es gibt diese sogenannte KT-Grenze. Das ist eine Schicht im Boden, ein paar Zentimeter dick, wo man nur Asche findet. Mhm. Als ob es ziemlich überall auf der Erde oder in vielen Teilen der Erde gebrannt hat. Ja, Wälder und so. Das heißt, irgendwo gab es eine große Hitzequelle und diese Schicht in der Erde, man kann der Alter den Alter des Schichts herausrechnen und das ist ziemlich zeitnah, kann man sagen, an der Zeit diesen Einschlags.
Und wie hat man den bestimmen können? Also wie kann man sich sicher sein, wann dieser Einschlag stattgefunden hat?
Das kann man zunächst durch geologische Untersuchungen feststellen. Ich bin keine Geologe.
Ja.
Aber es gibt auch Datierungsmethoden, radioaktive Methoden, mhm, zum Beispiel radioaktive Daten.
Also man kann sich da sehr sicher sein.
Man kann ziemlich sicher sein. Inwiefern das wirklich alles gleichzeitig passiert ist, das ist die große Frage. Und genau wann sind die Dinosaurier ausgestorben? Hat irgendwas diesen Einschlag überlebt? Das ist die Frage. Es gibt Behauptungen, dass es auch tausende Jahre danach noch Dinosaurier irgendeine Art gegeben hat. Ich bin da nicht der Experte, ich kann das nicht beurteilen. Aber ich weiß noch, dass es große Diskussionen und große Debatten gibt über dieses Thema. Aber die meisten Leute gehen davon aus, dass mindestens diesen Einschlag hat mindestens sehr viel dazu beigetragen.
Das heißt also, dass Asteroiden auch doch maßgeblich dann auch diese Evolution mit beeinflussen, dass solche Ereignisse halt auch über die eigentliche Evolution hinaus nachhaltig alles gefährden können, auch uns gefährden können. Ich meine, wenn wir sagen, alle 500.000 Jahre kommt halt mal wieder so ein Kilometerteil vorbei und kann dann ungeahnte Auswirkungen haben. So alt ist ja die Menschheit noch nicht. Also das ist ja, seitdem das letzte Mal was runtergekommen ist, hat sich halt da so die komplette Menschheitszivilisation aufgebaut und wer weiß, vielleicht ist sie auch in der Lage, sich vorher selbst zu vernichten, bevor der nächste Asteroid vorbeikommt. Also es gibt ja jetzt diesen Bereich der Astrobiologie, der auch in der Öffentlichkeit in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit erfährt, weil man sich eben einerseits natürlich auf diese Exoplaneten stürzt und schaut, was gibt's denn noch durch die neuen Beobachtungsmethoden. Werden immer mehr gefunden und man ist sozusagen auch den erdähnlichen Planeten so langsam auf der Spur. Jetzt sind natürlich die Asteroiden alles andere als erdähnlich und natürlich auch Teil unseres Sonnensystems. Aber was bieten denn wie tot sind denn diese Asteroiden? Was kann man denn diesen Asteroiden jetzt in der Asteroidenforschung überhaupt noch, was kann man denn aus ihnen herauslesen, was vielleicht auch für diese neuen Fragen der Astrobiologie eine Rolle spielen können?
Asteroiden sind hauptsächlich Gesteinsbrocken, silikatreiche Objekte, wie Gestein, die man auf der Erde findet. Wir wissen aber durch Laboruntersuchungen, dass gewisse Meteoriten, die vermutlich von Asteroiden stammen, Aminosäuren enthalten. Das heißt, dass diese Körper tragen lebenswichtige Materialien mit sich. Asteroiden enthalten auch Wasser. Auch natürlich dazu kommen auch Kometen, die schon gut bekannt, dass die flüchtige Bestandteile haben, auch viel Wasser. Die große Frage ist, wie ist es überhaupt zum Leben auf der Erde gekommen? Ja? Und es ist auch es gibt eine ganz große Debatte über, wo das Wasser, das wir heute auf der Erde haben, wo das hergekommen ist. War das vom Anfang an dabei? Oder ist es möglicherweise auch durch Einschläge zur Erde gekommen? Asteroiden und Kometen sind in verschiedenen Bereichen des Sonnensystems entstanden. Die haben deswegen auch verschiedene Bestandteile, je nach was gerade dort vorhanden war, als die entstanden sind. Und man braucht wahrscheinlich für das Leben eine bunte Reihe von verschiedenen Bestandteilen. Man braucht Wasser zum Beispiel, man braucht gewisse organische Materialien. Man braucht auch natürlich die richtige Umweltbedingungen, Temperatur, Luftdruck und so. Und es kann sein, dass Asteroiden und Kometen sozusagen als Transportmittel agiert haben. und dass die gewisse wichtige Bestandteile zur Erde geliefert haben. Insofern ist es durchaus möglich, dass ohne diese kleine Körper, dass es überhaupt nicht zum Leben auf der Erde gekommen wäre. Wir können auch wieder zum Asteroidenhauptgürtel schauen und es gibt eine gängige Theorie, die behauptet, dass es Objekte im äußeren Asteroidengürtel damals waren, die auf die Erde kollidiert sind und also kohlenstoffreiche Materialien und auch Wasser zur Erde gebracht haben, als die Erde noch in der Entwicklungsphase war. Deswegen sind Asteroiden und Kometen für die Astrobiologie wahrscheinlich sehr, sehr wichtig, soweit wir im Falle unseres Sonnensystems feststellen können.
Und das ist so ein bisschen das Modell der Blumenwiese und den Bienen, ja. Also die Planeten sind so die Blumen, die so herumstehen, und die Bienen fliegen quasi von Blume zu Blume und tragen so die Botenstoffe und
nicht genau
die Fruchtbarkeit
durch die Sonnensysteme. Ich verstehe diesen Punkt. Aber es gibt, wie gesagt, also zum Beispiel weit draußen im Sonnensystem gibt es niedrigere Temperaturen. Das heißt, organische Material kann sich besser überleben. Also in der Nähe der Sonne wird es durch die Photonen der Sonne, durch die Erhitzung zerstört. Und Kometen insbesondere sind Kältetrüher. Ja, die behalten alles im Tiefgefroren, wie im Tiefkühlfach. Und können deswegen diese Materialien frisch zur Erde bringen. Das Ganze ist alles nur Theorie. Wir können nicht sicher sein, was genau passiert ist, aber wir können ahnen, wie es gelaufen ist. Wir sehen in verschiedenen Bereichen des Sonnensystems die Bestandteile, die man braucht, um Planeten zu bauen und dann Leben auf Planeten oder auf der Erde mindestens zu starten. Und es kann auch gut sein, dass es einmal Leben auf Mars gegeben hat. Ja, weil diese Prozesse sind vermutlich überall gleich. Es ist nicht nur die Erde, die Einschläge erlebt hat. Wir wissen genau, Mars hat auch Einschlagskrater. Alle Planeten haben Einschlagskrater. Und obwohl die Bedingungen auf Mars heutzutage für das Leben sehr ungünstig sind, es kann sein, dass es dort Wasser gab. Wir sind sehr sicher, dass es einmal auf Mars Wasser gegeben hat. Auch eine etwas dickere Atmosphäre. Dass es durchaus möglich ist, dass es dort Leben gegeben hat. Es ist nur halt, dass die Erde ist anscheinend und nur die Erde hat genau die richtigen Bedingungen, dass es hier Leben wirklich etablieren könnte und lang überleben konnte. Es ist schon richtig, dass ein sehr wichtiges Thema der Astronomie ist extrasolare Planeten oder Exoplaneten geworden. Wir haben festgestellt durch astronomische Beobachtungen, dass es andere Planetensysteme gibt, viele davon, hunderte davon. Es gibt, glaube ich, weit über 500 Exoplaneten, die bis jetzt entdeckt wurden. Und man fragt sich, könnte es dort auch Leben geben? Und warum nicht? Es hat sich einmal hier Leben entwickelt, warum nicht auch anderswo? Man vermutet, dass auch in anderen Planetensystemen Asteroiden und Kometen eine sehr wichtige Rolle spielen müssen. Wir haben auch Beweise bekommen, wieder durch astronomische Beobachtungen, dass es in einigen Fällen auch Asteroiden und Kometen in solchen Systemen geben muss. Wir können diese kleinen Körper natürlich nicht direkt beobachten, weil die Systeme zu weit weg sind. Aber wir können durch die Spektroskopie können wir feststellen, dass es dort Staub gibt in diesen Systemen, genau wie in unserem eigenen Planetensystem. Und dieser Staub hat eine ähnliche, sehr ähnliche Zusammensetzung zum Staub, den wir in unserem eigenen Sonnensystem sehen. Mhm. Also überall anscheinend gibt es ähnliche.
Wir sind nicht anders als die anderen.
Nein, nein. Ja. Das Universum, ziemlich überall, wo man hinschaut, sieht gleich aus. Ja. Mhm. Und das gilt nicht nur für ganz, ganz große Entfernungen, wenn wir alle anderen Galaxien anschauen, sondern auch in der Umgebung um unsere Sonne, in unserer eigenen Galaxie, sieht es, sehen wir ähnliche Bedingungen, ähnliche Vorgänge und so. Also, und ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, wenn wir Exoplanetensysteme weiter verstehen möchten, dann müssen wir aber auch unser Sonnensystem sehr genau unter die Lupe nehmen. Wir müssen hier ganz genau verstehen, was passiert ist. Wir haben wunderschöne Beobachtungsmöglichkeiten hier. Wir können mit Raumsonden, wir können hinfliegen zu Asteroiden, Kometen. Wir haben fantastische Teleskopen jetzt auch im Weltall, die wir Beobachtungen, mit denen wir diesen Dingen beobachten können. Und dann können wir unsere Kenntnisse, die wir in unserem Sonnensystem gewinnen, auch für die Erforschung von Exoplanetensystemen anwenden.
Was ist denn so jetzt im Bereich der Asteroiden- und Kometenforschung? Was steht denn so derzeit im Mittelpunkt? Also wo sind die Fragezeichen? Was sind die großen Fragen, die man derzeit klärt? Oder ist eigentlich schon alles klar? Weiß man alles über Asteroiden und die Sache wird demnächst abgesetzt, weil man kriegt nichts Neues mehr raus?
Nein. Es gibt, wir haben nur erst begonnen, diese Themen zu erforschen und diese Phänomene zu verstehen. Ich denke, wo es wirklich brennt, ist die Geschichte des Sonnensystems. Genau wie es dazu gekommen ist, dass zunächst eine Gasstaubwolke kollabiert. Ja, warum passiert das? Und wie entsteht ein Stern, die Sonne? Und wie genau haben Planeten sich in der Staubscheibe um die Sonne gebildet? Und warum gibt es diese Anzahl von Planeten nur? Ja? Und warum sind die so groß? Und warum haben die gerade diese Umlaufbahnen? Und Waren diese Umlaufbahnen immer so oder haben die Planeten ein bisschen hin und her gewandert? Ja, man kann sehr viel erklären, wenn man sagt, okay, ein Planet wie Neptun oder so war nicht immer da, sondern fing irgendwo anders an und ist dann hinausgewandert. Es kommt dann wieder zu Resonanzen ab und zu und das bedeutet Kollisionen und Fragmente aus Kollisionen, die dann Einschläge verursachen können. Es geht eher in der Richtung. Man möchte natürlich die verschiedenen Populationen von Asteroiden ganz genau untersuchen. Die TNOs, wie ich erwähnt habe, ganz weit draußen spielen auch eine wichtige Rolle, weil die sind wirklich ungestört ursprüngliche kleine Körper, planetesimale, wie wir sagen. Und die sind so weit weg von den Einflüssen von den großen Planeten und von der Sonne, dass die sind, da können wir wahrscheinlich viele Fragen antworten über die Frühgeschichte des Sonnensystems, was gerade die ersten Objekte, die sich gebildet haben und wie die zum Planeten gewachsen sind. Das Problem mit TNOs, mit diesen Kuiper-Gürtel-Objekten, ist, dass die so weit weg sind. Unsere Beobachtungsmöglichkeiten sind begrenzt oder die Information, die wir gewinnen können, ist sehr begrenzt. Wobei bei den erdnahen Objekten, da haben wir viel mehr Information. Und es ist eine Sache, wir haben auf der einen Seite Objekte, die weit weg sind, die sozusagen am Rand des Sonnensystems sind und Objekte, die quasi vor unserer Nase vorbeifliegen. Und wir müssen, es gibt Verhältnisse zwischen diesen Dingen. Ja. Und man hat auch die Hauptgürtel-Asteroiden, man hat auch Objekte, die zwischen diesen Bereichen sich bewegen. Und um das alles zu verstehen, um ein Gesamtbild des Sonnensystems und seine Geschichte zu bekommen, ich glaube, da wird im Augenblick sehr viel gemacht. Es sind sehr, sehr interessante Theorien, die erzeugt werden. Und immer wieder kommen überraschende Beobachtungen, die man nicht versteht. Und es gibt wieder ein Rätsel und die Forschung geht halt weiter.
Hm. Gibt es denn Missionen, die so in Zukunft geplant sind zu Asteroiden oder Zwergplaneten, die jetzt, von denen man ausgeht, dass sie dann da die Forschung auch entsprechend weiterbringen werden?
Auf jeden Fall. Es gibt auf der amerikanischen Seite eine eine Missionsplan und ein Proposal, Vorschlag für eine Mission zu einem Asteroid. Und man würde versuchen, Material von der Oberfläche zurück zur Erde zu bringen. Es gibt auch auf europäischer Seite, die ESA überlegt jetzt, hat vor sich einen Vorschlag für eine ähnliche Mission mit dem Namen Marco Polo. Diese Mission oder der Vorschlag befindet sich gerade in einem Auswahlprozess. Deswegen ist es noch nicht sicher, dass diese Mission tatsächlich starten wird. Aber auf jeden Fall in beiden Fällen möchte man eine Probe von der Oberfläche, vielleicht also 1 oder 2 Kilogramm Materialien von der Oberfläche zurück zur Erde zu bringen. Und dann hat man, was man dabei gewinnen kann zum Beispiel, ist Einsicht im Verhältnis zwischen Meteoriten und Asteroiden. Wir haben auf der Erde in Museen haben wir sehr viel Beispiele von Meteoriten. Wir wissen aber nicht, woher die gekommen sind. Wir wissen, okay, es gibt eine Reihe von verschiedenen Sorten, von Zusammensetzungen. Und da draußen sehen wir auch, dass es viele Asteroiden gibt, auch mit unterschiedlichen Zusammensetzungen. Aber wir können die zwei nicht zusammenbringen. Ja, wir wissen nicht genau, wo die Meteoriten hergekommen sind. Und wir wissen nicht, welche Asteroiden vielleicht Quellen gewesen sind für Meteoriten. Aber wenn man hinfliegt und man weiß, aha, wir haben einen Asteroid, das ist sehr gut bekannt, wir haben das sehr gut erforscht. Und jetzt haben wir im Labor Materialien von der Oberfläche. Wir können dieses Material dann mit den Meteoriten vergleichen.
Was wäre denn so die Erwartungshaltung an diesen Fund? Also was glaubt man denn da vermutlich zu finden? Und was wäre eine Überraschung, wenn man es dort finden würde?
Man würde sich natürlich für Wasser interessieren. Gibt es da viel Wasser im Gestein, verbundenes Wasser im Gestein?
Ist das wahrscheinlich oder ist das?
Ja, auf jeden Fall.
Davon geht man aus.
Mhm. Insbesondere für diese also Sorte von Asteroid, das ist ein sogenannter C-Typ. Das Ziel der Mission ist ein kohlenstoffhaltiges Objekt, also mit einer dunklen Oberfläche. Mhm. Und da würde man nicht nur Wasser erwarten, sondern auch organische Moleküle. Mhm. Und das wäre natürlich auch sehr, sehr wichtig festzustellen, inwiefern Asteroiden auch organische Materialien enthalten.
Wie viele Typen unterscheidet man?
Von Asteroiden, viele. Es gibt also verschiedene Klassen, Spektralklassen, die sind ursprünglich wie Sternen anhand ihrer Spektraleigenschaften in verschiedenen Klassen zugeordnet. Und die sind mit Buchstaben gezeichnet. Sodass zum Beispiel ein C-Typ, C für Carbon, Carbonaceous auf Englisch, das heißt kohlenstoffhaltig. Es gibt auch S für steinartig oder silikatreich. Das sind die Objekte, die vielleicht weniger Kohlenstoff, weniger organische Materialien tragen. Und dann gibt es M, ursprünglich für Metallic und so weiter. Aber okay, man hat jetzt wahrscheinlich 20 oder mehr verschiedene Sorten. Und es werden auch jetzt untergeordnete Klassen gefunden oder vorgeschlagen für die Benennung. Es ist ein bisschen kompliziert geworden, Ein Problem ist natürlich, man hat am Anfang nur begrenzte Beobachtungsmöglichkeiten im optischen Bereich. Jetzt haben wir, können wir auch im Infrarot zum Beispiel beobachten mit sehr, sehr guten Spektrographen oder Spektrometer mit sehr viel besserer Auflösung. Das heißt, wir können viel mehr Spektraleigenschaften beobachten, untersuchen. Und das führt dazu, dass diese ursprüngliche Schema eigentlich nicht mehr wirklich richtig nützlich ist.
Weil man jetzt viel mehr unterscheiden
und,
kann.
Und,
ja.
und wir müssen immer wieder dieses Ding ändern. Und
aber diese C-Typen sind in gewisser Hinsicht erstmal am interessantesten, sodass man die sich als erstes Ziel wählt.
Ja, das ist vielleicht eine Geschmackssache, aber ich glaube, die meisten Asteroidenforscher würden es so sehen, ja.
Ja, ist es auch die meiste, also wie ist diese Verteilung dieser Typen? Also was ist sozusagen die häufigste Form? Gibt es da Erkenntnisse?
Ja, C und S sind wahrscheinlich sind ähnlich häufig.
Und S war nochmal was?
S, Silikat, ja. Stony, silikatreich so. Mhm. Und die metallische Objekte, es gibt wie gesagt rein metallische Objekte. Zum Beispiel der Krater in Arizona soll von einem metallischen Objekt verursacht worden. Man kann sich fragen, warum gibt es rein metallische Objekte, die hauptsächlich aus Eisen und Nickel bestehen. Der Grund dafür ist, dass es gab ganz früh in der Geschichte des Sonnensystems, als diese Planetesimale entstanden sind, kam es wie auf der Erde zu, man nennt das Differenziation. Das heißt, es gab eine Hitzequelle, vielleicht radioaktives Material mittendrin. Und das hat diese Hitzequelle hat das Material des Objekts zum Schmelzen gebracht. Und die ganz schweren Elemente wie Metalle sind in die Mitte gefallen. Ja, und das heißt, dass man Schichten hat von verschiedenen Materialien und die leichteren Materialien sind dann auf der Oberfläche geblieben. So ist die Erde aufgebaut mit einem eisernen Kern. Und es gab auch kleine Körper, Asteroiden oder Planetesimale, die auch dieses Prozess erlebt haben. Wenn es dann zur Kollision zwischen zwei Objekten oder ein solches Objekt kollidiert mit irgendwas anderes, es kann sein, dass durch die Wucht der Kollision, dass das Ding auseinanderfällt und dieser Kern aus Eisen und Nickel wird freigesetzt. Ja, das Ding wird total zerstört und der Kern wird im Wesentlichen freigesetzt als metallisches, komplettes metallisches Objekt.
So wie so eine freigesprengte Nuss, wo dann einfach so
genau.
der Kern oder wie was weiß ich, so eine Avocado, wo man so das Weiche drumherum hat und das hat man dann entfernt und dann bleibt einfach nur noch dieser harte Kern übrig.
So ist es. Ja. Und deswegen, und man sieht, die sind selten, aber man hat schon einige Beispiele von metallischen Asteroiden entdeckt. Mhm. Ja. Man kann es beweisen durch Radarbeobachtungen. Man sagt, okay, wie kann man sicher sein, dass es Metall ist? Ich habe Radar nicht erwähnt. Radar ist eine sehr wichtige Methode der Untersuchung von Asteroiden. Asteroiden kommen zum Teil sehr nah der Erde. Man kann ein Radarsignal hinschicken und das Echo empfangen. Und dabei erfährt man sehr viel, nicht nur über die genaue Position, die genaue Umlaufbahn des Objekts, sondern auch über seine Zusammensetzung unter anderem. Und es ist ziemlich gut bekannt, dass metallische Oberflächen sehr reflektiv sind. Und deswegen durch das sogenannte Radar-Albedo kann man feststellen, es kann nur ein metallisches Material sein, weil das Echo sehr stark ist.
Im Asteroidengürtel gibt es ja auch noch so, so Objekte, die gerne mal ein Planet geworden wären, aber es irgendwie nicht so richtig geschafft haben. Ceres ist, glaube ich, das größte Objekt im Asteroidengürtel. Und lange Zeit als Planet geführt, der Pluto, ich weiß nicht, kann man sagen, dass er auch schon Teil des Kuiper-Gürtels ist? Ja, ist er. Inwiefern nehmen die denn jetzt so eine Sonderstellung ein oder sind das einfach nur die größten Asteroiden, die es gibt?
Ja, die sind auf jeden Fall die größten Asteroiden, also Ceres. Nein, Pallas Vesta nicht. Ceres ist die allergrößte, der allergrößte. Mhm. Und dann kommt Pallas. Und ich glaube, Vesta ist Nummer 4 in der Reihenfolge sozusagen. Mhm. Das Besondere an diesen Objekten ist, dass die vermutlich keine Bruchstücke, keine Fragmente sind aus Kollisionen, sondern sind eigentlich heile Planetesimale. Das sind Körper, die durch Kollisionen entstanden sind, gewachsen sind, aber wie gesagt durch das Effekt von Jupiter nicht weiter gewachsen sind. Die haben das aber so weit überlebt und sind so weit gewachsen, dass wir wirklich fast kleine Planeten dort haben. Und deswegen sind diese interessant, weil wir haben dann vielleicht Beispiele wieder von der Frühgeschichte des Sonnensystems, von Objekten, die damals entstanden sind, aber sich nicht weiterentwickeln konnten. Die sind auch sehr unterschiedliche Objekte. Vesta hat eine sehr helle Oberfläche, ist aus, kann man sagen, also geschmolzenes Gestein, ist einmal erhitzt worden, wobei Ceres auf der anderen Seite ist ein dunkles Objekt, vermutlich reich in organischen Materialien, vielleicht auch Wasser, und ist wenig verändert worden in Lauf seiner Geschichte. Und interessant ist die Tatsache, dass diese zwei Objekte, es gibt auch mehrere Objekte, auch die sehr unterschiedlich sind im Hauptgürtel. Aber wieso gibt es solche unterschiedliche Körper dort in demselben Gebiet? Das wissen wir nicht. Es gibt vermutlich eine Mischung im Hauptgürtel irgendwie zwischen Objekten. Aber das Ganze ist nicht gut verstanden. Wir können von der Erde aus nur bedingt diese Dinge weiter erforschen. Zum Beispiel mit dem Hubble Space Telescope kann man Vesta ein bisschen auflösen. Man kann ein paar ein Krater auf der Oberfläche erkennen und so, aber das ist alles ganz grob und nur wenig Pixeln haben wir da. Deswegen möchten wir gern hin zu diesen Objekten. Es gibt schon eine Mission mit dem Namen Dawn, die gerade sich auf dem Weg befindet und wird bald Vesta erreichen, wird dort in Umlaufbahn dieses Jahr noch um Vesta gehen und da mehrere Monate bleiben, bis dann im Jahr 2012 der Flug geht weiter dann in Richtung Ceres. Und da soll Dawn im Jahr 2015, glaube ich, ankommen. Mhm. Und wir hoffen, sehr, sehr detaillierte Karten der Oberfläche, Abbildungen der Oberfläche. Wir werden.
Aber es ist nur ein Vorbeiflug im Prinzip. Also
nein, es ist nicht. Es ist die Sonde wird in Umlaufbahn um den Asteroiden gehen. Wird dort bleiben für mehrere Monate. Mhm. Und deswegen es gibt die Gelegenheit, sehr detaillierte Untersuchungen von der Oberfläche zu machen. Ja. Wir werden genaue Details über die Zusammensetzung der Oberflächen bekommen, auch die Form, die Struktur der Oberflächen werden wir ganz genau.
Sind das überhaupt so einfach, bei so einem kleinen Objekt da in so eine Umlaufbahn zu gehen? Die Anziehungskraft dürfte ja nicht besonders groß sein.
Also die sind beide ganz groß genug. Also sind da gibt es kein Problem.
Okay.
Für die kleineren Körper, also die Missionen, diese amerikanische Mission mit dem Namen OSIRIS-REx, und Marco Polo auf der europäischen Seite, die ich erwähnt habe, die als Ziel haben die beide erdnahen Asteroiden. Die sind ganz kleine Objekte. wie Apophis zum Beispiel, Durchmessen von mehreren hundert Metern oder so. Und da hat man doch Schwierigkeiten. Da wird es, ja, da muss man aufpassen, wie man in eine stabile Umlaufbahn kommt und dort bleibt. Und auf jeden Fall hinunter zu gehen zur Oberfläche, um dort eine Probe zu nehmen, ist eine relativ schwierige Sache. Und da haben wir wenig Erfahrung mit dieser sogenannten Near Surface Operations in solchen Fällen. Ja, da muss man noch technologische Entwicklungen machen und man muss ziemlich sicher sein, wie man das machen möchte.
Das heißt, so mit dieser Mission Dawn steht eigentlich so der Asteroidenforschung ein richtiges Großereignis ins Haus dieses Jahr, 2011. Wann soll er ankommen? Ich glaube im August.
Ja, 2011, ja.
Und wie wird denn dann so, wie werden denn diese Informationen dann in der wissenschaftlichen Gemeinde gemeinsam bearbeitet? Steht das, stehen diese Beobachtungen dann auch sofort der gesamten Wissenschaftsgemeinde zur Verfügung?
In der Regel nein. Es sind gewisse Gruppen von Wissenschaftlern, die natürlich sehr hart, sehr viel für diese Missionen, für diese Mission gearbeitet haben. Und die sollen natürlich auch die Früchte erben können, ja. Die werden als Erste die Daten auswerten können, werden die ersten Veröffentlichungen schreiben. Und in der Regel, es läuft so, dass die über eine bestimmte Periode von einem Jahr, vielleicht zwei Jahren, bleibt die Daten dann in Besitz der der Wissenschaftler, die vielleicht ein paar Jahrzehnten für diese Mission gearbeitet haben. Danach werden in der Regel die Daten dann freigegeben für andere Wissenschaftler.
Das heißt, so die unmittelbare Wirkung wird jetzt hier in Berlin nicht unbedingt zu spüren sein, aber man kann sich zumindest auf interessante Veröffentlichungen.
Ja, wir sind aber hier auch daran beteiligt. Also das heißt, wir haben Leute hier, die Teil der wissenschaftliche Team sind und die werden auch entsprechend daran beteiligt sein.
Der Dawn fliegt dann weiter, auch noch zu Ceres. Das heißt, man hat im Prinzip gleich zwei der größten Asteroiden untersucht. Sind die denn, also geht man davon aus, dass die vergleichbar sind oder sind die schon sehr unterschiedlich?
Ja, die sind, wie gesagt, sehr unterschiedlich.
Ja.
Ceres ist ein eher kohlenstoffreiches Objekt, sehr dunkle Oberfläche. Deswegen von der Erde aus nicht leicht zu beobachten, weil es absorbiert sehr viel Sonnenlicht. Und Vesta ist im Gegensatz sehr hell, hat eine sehr helle Oberfläche und dann auch, nehmen wir an, eine ganz andere Zusammensetzung. Also wir erwarten von den beiden sehr unterschiedliche Ergebnisse. Und vielleicht auch können wir langsam anfangen zu verstehen, warum es solche ganz unterschiedliche Objekte in demselben Bereich im Sonnensystem gibt.
Ja, Alan, jetzt gehen wir so ein bisschen die Fragen aus. Haben wir denn noch einen wichtigen Aspekt unbeleuchtet belassen, den man vielleicht in dem Zusammenhang noch unbedingt erwähnen sollte?
Ja, ich glaube, wir sind quer durch das Sonnensystem gegangen. Wir haben auch ein bisschen über Exoplanetensysteme geredet. Es gibt natürlich sehr viele Facetten der Forschung, die wir nicht erwähnt haben. Asteroiden mit Monden zum Beispiel. Es gibt, das ist auch ein Phänomen, sehr interessant, als man zuerst, es gab immer eine Vermutung, dass Asteroiden auch Monde haben könnte. Planeten haben oft Monde, aber ganz, ganz kleine Objekte wie Asteroiden, auch ganz, ganz winzige Objekte mit Durchmessen von 1 Kilometer oder so, haben zum Teil natürliche Monde, natürliche Satelliten oder Monde. Mhm. Und das war, also ich kann mich an ein Radar-Bild, Abbildung erinnern, wo es ganz klar und deutlich zu sehen ist, dass ein zentraler Körper ein Mond hat, der um sich kreist. Und man hat dann die Frage gestellt, wieso kann sowas kommen? Weil ein winziges Asteroid, Durchmesser von 1 Kilometer oder so, hat quasi keine Schwerkraft. Ja. und es kann unmöglich ein Objekt fangen. Man vermutet, dass zum Beispiel ein Riesenobjekt wie Jupiter oder Saturn hat seine Monde quasi, die sind zum Teil auf jeden Fall gefangen. Also Objekte, die vorbeigeflogen sind und irgendwie durch diese große Anziehungskraft. Aber ein ganz kleines Objekt, 1 Kilometer groß, kann das unmöglich machen. Und das war die Frage, wie es dazu kommen könnte. Man hat am Anfang gedacht, okay, wir wissen, dass Kometen sich spontan auflösen können. Kometen sind sehr zerbrechliche, poröse Objekte und die verschwinden manchmal. Ja, man erwartet einen Komet, der soll zurückkommen und er kommt nicht mehr zurück oder kommt zwei Teile zurück. Ja. Wir wissen im Falle von Kometen Shoemaker-Levy 9, der in Jupiter eingeschlagen hat, dass das auch durch die Anziehungskraft von Jupiter auseinandergebrochen ist. Und man hat am Anfang gedacht, okay, dieser Asteroid mit Mond ist der Kern eines alten Kometen, der auseinandergebrochen ist. Aber wir haben von spektroskopischen Beobachtungen feststellen können, dass das überhaupt nicht möglich ist, weil Kometen haben ganz andere Spektraleigenschaften, als wir beobachtet haben. Und über die Jahre hat man eine sehr, sehr schöne Theorie entwickelt und es passt sehr gut zu den Tatsachen, die wir jetzt haben, zu den Erkenntnissen, die wir inzwischen gewonnen haben. Und das ist, es gibt einen Mechanismus, wobei Asteroiden schneller rotieren können. Es gibt sogenannte Yaw-Effekt. Das hat auch wieder mit Ausstrahlung von Photonen zu tun. Aber in diesem Fall
schneller rotieren können als was?
Nein, die Rotation wird beschleunigt.
Achso, die wird immer schneller.
Immer schneller.
Ah, verstehe.
Ja, unter Einfluss von diesem Yaw-Effekt. Das heißt, eine unregelmäßige Oberfläche strahlt Photonen aus und die Kraft, die Gegenkraft, die erzeugt wird, ist nicht regelmäßig, ist nicht symmetrisch. Und das bedeutet, es gibt ein Torque, ein
Drehmoment.
Ein Drehmoment, genau. Und wenn ein Objekt, das möglicherweise kein festes Objekt ist, sondern ist ein vielleicht der Produkt eines Einschlags irgendwann. Und daraus hat sich vielleicht anstatt ein robustes Objekt ein einzigen Gesteinsbrocken, sondern ein Rubble Pile gebildet, eine Anhäufung von Gesteinsbrocken. Das gibt es auch.
Ja.
Wenn sowas rotiert, schnell, dann fängt es an, Materialien von der Oberfläche zu verlieren. Ja? Und es kann sein, dass ein großes Bruchstück kommt weg durch die Fliehkraft. Und auf diese Weise kann man einen Mond erzeugen sozusagen. Der Mond stammt vom Körper selbst.
Ah, verstehe. Das heißt, ja. er spuckt sozusagen in kleinen Schritten das alles aus.
Und so kann man diese Tatsache erklären, dass auch solche kleine Körper Monde haben können.
Ja, spannend. Aber ich denke, jetzt können wir hier dem Thema auch erstmal ein Ende setzen. Vielen Dank, Alan, für die Ausführungen zum Thema Asteroiden und Kometen und was alles so um uns herumfliegt. Immerhin wissen wir jetzt, wie wir den Planeten retten können, wenn es denn dann mal so weit ist. Man wünscht sich ja schon fast, dass mal einer kommt, oder? Das ist ja irgendwie so ein bisschen desaströs, aber was wäre das für ein Spaß der Menschheit zuzusehen, wie sie sich dann endlich mal auf eine Maßnahme einigen kann.
Das darf man aber nicht sagen.
Nee, das darf man nicht sagen.
Das wünscht man sich nicht. Wir wünschen halt, dass, wenn es doch so weit kommt, dass wir gut vorbereitet sind.
Ja, aber alle anderen Probleme könnten auf einmal unglaublich nach hinten treten.
Auf jeden Fall.
Wenn so ein Ereignis eintritt.
Ja, das stimmt sicherlich.
Gut, das war's. Vielen Dank nochmal und vielen Dank auch fürs Zuhören hier bei der 9. Ausgabe von Raumzeit, die nicht die letzte gewesen sein wird, sondern auch hier geht's wie gehabt weiter mit spannenden Themen rund um die Raumfahrt. Und ich sage tschüss und bis bald, bis zur nächsten Ausgabe.